Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode. Herzlich willkommen an einem Tag, an dem wir gelernt haben, AstraZeneca beschäftigt sich in dieser Phase der Pandemie mit Kinderkrankheiten. Aber nicht jetzt etwa mit Masern oder mit Windpocken, sondern mit Lieferengpässen beim Corona-Impfstoff. Das seien eben Kinderkrankheiten, die schnell vergingen, so der Chef des Pharmakonzerns. Die EU sieht das ein bisschen weniger entspannt. Sie drängt nämlich den Konzern, wie versprochen, zu liefern, jetzt wo der Impfstoff ja offiziell zugelassen ist. Aber was genau hat AstraZeneca versprochen und was kann die EU tun, wenn die Lieferungen nicht kommen? Diese Fragen beantwortet gleich der Informationsrechtler Dennis Kenji Kipker von der Uni Bremen. Außerdem Brasilien, Südafrika und Großbritannien. Corona-Mutationen aus all diesen Ländern wurden schon in Deutschland entdeckt. Ab morgen dürfen Menschen aus diesen und auch aus anderen Ländern nicht mehr einreisen. Welche Ausnahmen gelten, das hören Sie dann auch gleich. Und wie die Zeitungen von morgen diese Themen kommentieren, das erfahren Sie in der Presseschau um kurz vor Mitternacht. Europa bekommt also den dritten Corona-Impfstoff. Die EU hat heute das Präparat von AstraZeneca zugelassen und zwar ohne Altersobergrenze. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat aber darauf hingewiesen, dass es noch nicht genügend Daten darüber gebe, wie effektiv der Impfstoff bei älteren Menschen ist. In Deutschland ist man da strikter. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, nur unter 65 Jahre alte Menschen damit zu impfen. Und nun bleibt auch die Frage, wann liefert AstraZeneca und wie viel? Die EU ist ziemlich empört, weil der Konzern angekündigt hatte, große Mengen erst Wochen oder möglicherweise Monate später liefern zu können. Heute hat die EU die Verträge veröffentlicht. Paul Vorreiter.
Bisher stand es Aussage gegen Aussage. Mit der Veröffentlichung von Teilen des Vertrags soll nun für Transparenz gesorgt werden im Streit zwischen der EU-Kommission und AstraZeneca. Es geht unter anderem um die Frage, ob das Unternehmen tatsächlich vertraglich dazu verpflichtet war, feste Mengen des Impfstoffes zum vereinbarten Zeitpunkt in der EU auf Halde bereitzustellen oder ob der Vertrag so eindeutig nicht ausgelegt werden kann. Denn aus Sicht des britisch-schwedischen Herstellers hat sich das Unternehmen bei Vertragsschluss im August nur zu besten Anstrengungen verpflichtet, im Juristenenglisch als Best Efforts bezeichnet.
Best Effort gilt, solange nicht klar war, ob sie einen Impfstoff entwickeln können. Diese Zeit haben wir jetzt hinter uns. Der Impfstoff ist da. Er muss jetzt noch durch die endgültige Prüfung. Und mit der Entwicklung eines Impfstoffes, der wirkt und der sicher ist, gibt es dann ganz klare Liefermengen, sowohl für den Dezember des letzten Jahres als auch für die Quartale, das erste, zweite und dritte Quartal. Die stehen im Vertrag. Und es gibt Produktionsstandorte, die diese Liefermengen auch dann produzieren sollen,
sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen heute im Deutschlandfunk. Die EU-Kommission und das Unternehmen interpretieren jedoch auch die Vertragsteile zu den Produktionsstandorten unterschiedlich. Mussten die Produktionsstätten im Vereinigten Königreich auch verbindlich für die Belieferung der Europäischen Union genutzt werden? Und kann ein Verzug bei der Belieferung in der Europäischen Union mit einem anderen, früheren Vertrag mit dem Vereinigten Königreich begründet werden?
Es gibt keine Reihenfolge in dem Vertrag. Es gibt keinerlei Hinweis auf eine Vorbindung, sondern der Vertrag ist eindeutig. Es gibt eine verbindliche Bestellung. Und keine andere Verpflichtung steht dem Vertrag entgegen.
Nach Veröffentlichung schätzen Beobachter im Europaparlament die Passagen unterschiedlich ein. Die Aussagen von Kommissionspräsidentin von der Leyen scheinen sich nach einer ersten Vertragseinsicht zu bestätigen, findet der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen. Eine Stimme aus dem Rechtsausschuss sprach hingegen von einem 1:1. Klarheit könnten wohl erst Gerichte bringen. Aber viel kurzfristiger steigt erstmal der Druck auf den Hersteller, die Impfstofflieferungen zu beschleunigen. Im Zuge dieses Streits hatte die EU-Kommission auch die Einführung eines Transparenzmechanismus angekündigt. Heute wurde er beschlossen. Er sieht vor, wer einen Impfstoff aus der EU exportieren will, muss sich dafür eine Lizenz besorgen. Die Maßnahme soll zunächst bis Ende März gelten und nur auf die Verträge angewandt werden, die die EU mit Impfstoffherstellern bereits geschlossen hat. Wenn Hersteller die Europäische Union bei Liefermengen unrechtmäßig benachteiligen, könnten Mitgliedsländer dann die Genehmigung verweigern. Das wird also Klarheit schaffen, welche Impfstoffe aus den Werken von BioNTech, Pfizer oder AstraZeneca aus der EU in das Vereinigte Königreich fließen und damit ein Druckmittel schaffen. Was wir damit machen, ist, unsere Verträge zu schützen und den Zugang der EU zu Impfstoffen zu sichern und den unserer Partner, denen wir uns verpflichtet haben, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Am späten Nachmittag hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA schließlich wie erwartet die bedingte Marktzulassung des Impfstoffes von AstraZeneca empfohlen. Die hatte die EU-Kommission nur wenige Zeit später auch erteilt. Die Freigabe gilt für alle Personen ab 18 Jahren. Die EMA gab das Vakzin damit auch für ältere Menschen frei, obwohl es bei diesen Zweifel an der Wirksamkeit des Präparats gibt. Die Begründung der Europäischen Arzneimittelbehörde: zwar gäbe es noch nicht genügend Ergebnisse bei Menschen über 55 Jahren, um eine Zahl zu liefern, wie gut der Impfstoff in dieser Gruppe wirke. Auf Basis vergleichbarer Impfstoffe erwarte die EMA aber auch bei dieser Altersgruppe eine Immunantwort. Das steht im Gegensatz zur ständigen Impfkommission in Deutschland, die nur die Vergabe an Erwachsene unter 65 empfiehlt, eben aufgrund fehlender Daten. Der Erfolg des Impfstoffes hängt trotzdem vor allem von der Lieferung ab. Am Abend gab sich AstraZeneca-Chef Pascal Souriau versöhnlich und versprach vor Journalisten, man tue alles, um die Produktion des Vakzins zu beschleunigen und möglichst schnell viele Impfdosen nach Europa zu liefern.
Die EU hat den dritten Impfstoff zugelassen, Paul Vorreiter berichtete. Und jetzt ist die große Frage, wann bekommt Europa wie viele Impfdosen von AstraZeneca? Wegen angeblicher Produktionsprobleme sollen große Mengen des Impfstoffes erst Wochen oder Monate später geliefert werden. Die EU will das nicht akzeptieren. AstraZeneca hat heute versprochen, alles zu tun, was möglich ist. Wer hat da wem was genau versprochen oder eben nicht? Um genau das zu klären, hat die EU heute den Vertrag mit AstraZeneca veröffentlicht, zumindest in Teilen. Und Dennis Kenji Kiepke hat sich das angeschaut. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer am Institut für Informations-, Gesundheits- und Medizinrecht der Uni Bremen. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, im Vertrag sind klare Liefermengen vereinbart worden. Stimmt das?
Also, es wurden tatsächlich Liefermengen vereinbart, es wurden auch Preise vereinbart. Tatsächlich wurde das ja offiziell bei dieser Veröffentlichung des Vertrages heute geschwärzt. Im Laufe des Nachmittags hat sich aber auch ergeben, dass ein technischer Fehler eben bei dieser Schwärzung unterlaufen ist. Und man konnte streckenweise Zahlen tatsächlich auch erkennen. So ist beispielsweise die Rede davon, dass ja 100 Millionen Lieferungen an Impfdosen als Zusatzangebot bestehen sollen. Das heißt, man wird davon ausgehen können, dass dieses Grundangebot an Impfdosen, welches sich die EU in diesem Vertrag hat zusichern lassen, deutlich darüber liegt.
Aber ist jetzt klar, wie viel bis wann geliefert werden muss?
Das geht nicht so wirklich deutlich tatsächlich aus diesem Vertragsdokument hervor. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der auch erheblich kritisiert wurde heute eben, dass genau diese Punkte tatsächlich nicht offengelegt wurden und eben gesagt wurde, dass es Vertraulichkeitsvereinbarungen sind, die das eben nicht ermöglichen.
Muss AstraZeneca bei Lieferschwierigkeiten zur Not eben auch Impfstoff jetzt aus britischer Produktion zum Beispiel nach Europa liefern, wie die EU das fordert?
Also das ist tatsächlich auch im Vertrag geregelt, denn dort ist unter anderem eine Regelung drin, dass eben die britischen Impfstoffwerke auch den europäischen gleichzusetzen sind. Und es ist ja auch die Rede davon, dass eben nicht ein Impfstoffwerk zuständig ist für die Herstellung dieser Vakzine, sondern mehrere Impfstoffwerke dafür zuständig sind, sodass man durchaus sagen kann, es besteht kein Unterschied dazu, ob jetzt der Impfstoff aus UK kommt oder ob der Impfstoff tatsächlich in der Europäischen Union hergestellt wird. Das wird vertraglich hier nach diesen Vorgaben letztlich gleichgesetzt.
Es gibt ja Hinweise, dass AstraZeneca in der EU produzierten Impfstoff massenhaft exportiert hat, jetzt aber den Import aus Großbritannien in die EU für unmöglich erklärt. Kann die EU eigentlich im Rahmen dieses Vertrags dagegen vorgehen?
Ja, also der Vertrag sieht verschiedene Mechanismen vor, um eben solche Leistungsstörungen zu regeln, wie wir sie hier tatsächlich auch vorliegen haben. Und insbesondere besitzt dieser Vertrag ein sehr, ich will jetzt nicht sagen ausgeklügeltes, aber doch ausgereiftes System, so ein bisschen an Checks and Balances. Also es ist so, dass umfassende Informationspflichten bestehen, rechtzeitig Informationspflichten beider Vertragspartner, also sowohl von AstraZeneca als auch von der EU-Kommission. Und in diesem Rahmen wäre das Unternehmen eigentlich schon verpflichtet gewesen, im Rahmen des regelmäßigen Austausches darauf hinzuweisen. Und die EU hat natürlich auch Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Das heißt also, im Zweifelsfall wird den Vertragsparteien sogar eingeräumt, sich jeweils von dem Vertrag zu lösen. Das ist natürlich so gesehen der Worst Case. Und dafür sieht der Vertrag eine spezielle Regelung vor, wo eben sozusagen eine zweite Möglichkeit zur Erfüllung gegeben wird. Das heißt, dass sich beide im Vertragsparteien bei Leistungsstörungen abstimmen, klären, wo liegt jetzt eigentlich genau das Problem und dann eben versuchen, diese zweite Möglichkeit zur Leistungserbringung dann wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist auch eine Phase, in der wir uns hier möglicherweise, was die politischen Verhandlungen anbelangt, auch schon drin befinden können.
Aber was kann die EU denn konkret tun, wenn AstraZeneca jetzt nicht liefert?
Das ist natürlich irgendwo auch eine politische Frage, was man letzten Endes machen will. Natürlich kann die Europäische Union sich vom Vertrag lösen, was natürlich in Anbetracht der gegenwärtigen Pandemielage nicht unbedingt das beste Mittel wäre und zum Ziel gelangen, weil es eine vertragliche Regelung ist, also letztlich eine Vereinbarung ja auch, die zwischen zwei Parteien getroffen wurde, ist es natürlich auch möglich, weitergehende juristische Schritte einzuleiten, soweit eben tatsächlich nicht geliefert wird. In dem Vertrag wird eben auch festgelegt, dass belgisches Recht gilt tatsächlich. Und in diesem Rahmen hat die EU natürlich die Möglichkeit, ganz normal diesen Anspruch ja auch dann geltend zu machen.
Es wird ja immer gesagt, die EU habe schlecht verhandelt und stünde jetzt sehr, sehr schwach da. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass das nicht der Fall ist. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube, das kann man so oder so sehen. Also da kommt diese schöne Redewendung Best Reasonable Effort wieder zur Geltung, die auch schon verschiedentlich in der Presse heute gefallen ist. Also dass man eben die bestmöglichen Anstrengungen unternehmen soll, sowohl von AstraZeneca eben als auch von der Europäischen Kommission, diesen Vertrag zu erfüllen. Für uns ist natürlich erstgenannter Punkt AstraZeneca relevant. Und in dem Vertrag ist eben auch deutlich erklärt, dass das Unternehmen eben alle Mittel nutzt, um tatsächlich den Vertrag bestmöglich zu erfüllen und dabei insbesondere auch berücksichtigt wird, dass wir uns ja in einer globalen Pandemielage befinden, die eben tatsächlich zu gewaltigen Einschränkungen ja auch persönlicher Art führt, im Bereich der öffentlichen Gesundheit führt und dass unter diesem Gesichtspunkt die bestmöglichen Maßnahmen ergriffen werden. Das ist natürlich ein sehr weit gefasster Begriff. Und da muss man vielleicht auch sagen, die EU hat, als dieser Vertrag im August unterzeichnet worden ist, natürlich auch eine Rolle gehabt, die vielleicht auch schwächer gewesen ist gegenüber einem Impfstoffhersteller, der eben das begehrte Produkt tatsächlich zur Verfügung gestellt bekommen hat. Gleichwohl ist diese Regelung Best Reasonable Efforts etwas, was jetzt nicht völlig im Recht unbekannt ist. Also dass man eben auf bestmögliche Rahmenbedingungen oder Maßstäbe verweist. Das finden wir auch im deutschen Recht beispielsweise. Wir finden sowas im US-amerikanischen Recht. Deswegen kann man jetzt nicht sagen per se, dass die Union hier schlecht verhandelt hätte oder sich über den Tisch ziehen lassen hätte. Natürlich ist es so, Best Reasonable Efforts kann man sehr weit interpretieren, aber eben auch mit Blick auf diese Einschränkung, dass tatsächlich gesagt wird, der Impfstoff ist mit Blick auf diese globale Pandemielage mit erheblichen Gesundheitsgefährdungen verbunden ist, auch zur Verfügung stellen. Allein daraus können wir auch schon schließen, dass man den Vertrag auch und diese Klausel auch enger auslegen könnte.
Viele sagen ja, dass es eine sehr schwammige Formulierung ist, dieses bestmöglich. Kann die EU denn auf der Basis tatsächlich rechtlich irgendetwas machen und sagen, hier liefert bitte das und das?
Also ich glaube, das kann man ganz schwer jetzt allgemein fassen. Und das ist eine Argumentationssache, eine juristische Argumentationssache tatsächlich. Also AstraZeneca kann sich natürlich darauf berufen, dass sie die bestmöglichen Maßnahmen ergriffen haben. Andererseits ist es natürlich so, in dem Vertrag wird ja auch eben gesagt, dass AstraZeneca eben es unterlassen soll, Verträge auch mit Dritten abzuschließen, die letzten Endes dazu führen können, dass die EU-Verpflichtungen nicht wahrgenommen werden können. Und man müsste sich natürlich letzten Endes auch die Frage stellen, hat AstraZeneca denn tatsächlich alle Maßnahmen nach bestem Wissen und Gewissen hier tatsächlich angewandt, wenn es letztlich darum geht, dass jetzt auf einmal nicht genügend Produktionskapazitäten für den Impfstoff zur Verfügung stellen sollen, weil sowas natürlich auch irgendwo absehbar ist. Das geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. Und wo natürlich auch irgendwo Gerüchte sind, dass der Impfstoff in andere Staaten beispielsweise exportiert wird oder zu anderen Zwecken eingesetzt wird, da wird man sicherlich auch davon ausgehen können, dass da ein bestimmter Wahrheitsgehalt tatsächlich hintersteht. Das heißt also, basierend auf dieser Klausel Best Reasonable Efforts, würde ich persönlich sagen, dass die Europäische Union durchaus eine Chance auf Erfolg hätte, wenn man sich auch darauf stützen würde, obwohl diese Klausel sehr schwammig auf den ersten Blick formuliert sein mag.
Wenn jetzt Lieferkürzungen unvermeidlich sind, könnte ja die politische Lösung sein, zu sagen, alle Kunden müssen gleichermaßen die Lasten tragen. Spricht dann etwas im Vertrag dagegen, dass AstraZeneca eben den Briten etwas weniger Impfstoff gibt und der EU dafür ein bisschen mehr?
Also das ist jetzt tatsächlich nicht wirklich Vertragsgegenstand gewesen. Und man muss es auch so sehen, wenn ich als Unternehmen, egal welcher Art das Unternehmen ist und egal welcher Gegenstand diesen Vertrag hat, einen Vertrag schließe, bin ich grundsätzlich verpflichtet, den gegenüber meinem Vertragspartner zu erfüllen. Und soweit eben keine anderen Regelungen getroffen worden sind, die es eben auch explizit erlauben, dass ich von der Höhe der Liefermenge zu Ungunsten meines Vertragspartners abweichen kann, dann ist das eben auch nicht ohne weiteres tatsächlich möglich. Und aus diesem Grunde muss man letzten Endes tatsächlich sagen, ist es für AstraZeneca in meinen Augen auch nicht möglich, sich eben darauf zu berufen. Wir haben jetzt eben den Impfstoff, der in UK erstmal verteilt werden soll und können deswegen nicht in die Europäische Union liefern. Das ist eine Sache, die AstraZeneca für sich dann intern aushandeln müsste. Und da kommt es natürlich auch auf die Verträge an, die mit dem United Kingdom in dem Bereich abgeschlossen wurden. Und ob man da entsprechende Regelungen hat, dass man Abweichungen treffen kann, indem man dann beispielsweise auch zusätzliche Lieferungen in Richtung Europäische Union tätigt. Aber das ist eben eine Sache, die erst einmal relativ wenig mit diesem Vertrag geschlossen hatte, jetzt zwischen AstraZeneca und der EU-Kommission geschlossen wurde.
So die Einschätzung von Dennis Kenji Kipka vom Institut für Informations-, Gesundheits- und Medizinrecht der Uni Bremen. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Der dritte Impfstoff ist also zugelassen in der EU, aber Impfdosen bleiben natürlich ein knappes Gut, auch in Deutschland. Hier steht der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU unter Druck, weil nicht so schnell und so viel geimpft werden kann, wie er ursprünglich versprochen hatte. Auch darum soll es in der kommenden Woche gehen auf dem Impfgipfel. Volker Findhammer berichtet.
Die Anspannung ist nicht zu leugnen, hängt doch von der weiteren Versorgung mit Impfstoffen einiges ab. Und der Impfgipfel von Bund und Ländern am kommenden Montag ist schon ein Hinweis darauf, dass bei den Impfplänen nachjustiert werden muss. Zwar sinkt die 7-Tage-Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen und Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einem positiven Trend, der da erkennbar sei, aber von einem weitreichenden Schutz kann noch keine Rede sein, zumal die Mutationen für neue Unsicherheiten sorgen. 3,5 Millionen Impfdosen wurden bislang in Deutschland verteilt. 2,2 Millionen Impfungen hat es bereits gegeben. 400.000 Menschen wurden schon zum zweiten Mal geimpft. Damit sind 2,2% der Bevölkerung durchgeimpft, betont der Gesundheitsminister.
Und das Ziel ist darüber hinaus im ersten Quartal voraussichtlich eben allen über 80-Jährigen auch ein Impfangebot machen zu können. Das sind wichtige Schritte, um insbesondere die besonders Verwundbaren zu schützen.
Dennoch stehen Spahn zufolge weitere harte Wochen bevor, in denen vor allem die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz weiter eingehalten werden müssen. Wie man nun mit den Empfehlungen der EMA umgehen wird, diese Entscheidung steht noch aus, betonte Spahn, denn die vorläufigen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission von gestern seien nur eine mögliche Option gewesen.
Die Reihenfolge ist aber weiterhin: EMA entscheidet, danach auf Basis der Entscheidung der EMA die Ständige Impfkommission. Und wenn die Ständige Impfkommission entschieden haben wird, werden wir die Impfverordnung auf der Basis gegebenenfalls anpassen und daraus Schlussfolgerungen ziehen.
Aber trotz der eingeschränkten Empfehlung für Ältere würden für Deutschland somit im Februar 3 Millionen zusätzliche Impfdosen von AstraZeneca zur Verfügung stehen. Über die Wirkung des Impfstoffs an sich gebe es auch keine Zweifel, betonte der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Tschichutek.
Das heißt aber, dass trotzdem Wirksamkeit da ist und Sie wissen, dass die Grundlage für die Zulassung sein muss, gerade bei Impfstoffen, dass der Nutzen weit überwiegt gegenüber den Risiken.
Und beim Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Novavax, dessen Zulassung ebenfalls bald erfolgen könnte, verwies Spahn auf laufende Verhandlungen der EU über eine Bestellung, an der Deutschland auch beteiligt sei, auch wenn die EU, anders als etwa Großbritannien, bei Novavax bislang noch nicht bestellt hat.
Aus Berlin berichtete Volker Findhammer. Deutschland hat leider schon eine ganze Palette von Corona-Mutationen zu bieten. Aus Großbritannien, aus Südafrika und auch aus Brasilien. Menschen aus diesen Ländern dürfen ab morgen nicht mehr nach Deutschland einreisen. Diese Sperre hat die Bundesregierung verfügt, und zwar unabhängig von anderen EU-Mitgliedern. Auch weil diese sich nicht einigen konnten, wie man gegen die ansteckenderen Mutationen vorgeht. Den deutschen Alleingang finden nicht alle gut. Die Grünen zum Beispiel sind empört. Volker Schaffranke.
Wer aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien, Portugal und Irland nach Deutschland kommen will, wird es bereits ab morgen schwer haben. Fluggesellschaften, Bus-, Bahn- und Schiffsunternehmen ist es grundsätzlich untersagt, Personen aus diesen Ländern nach Deutschland zu bringen, und das zunächst bis zum 17. Februar. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte im Vorfeld aber auch klargemacht:
Und möglicherweise kommen in den nächsten Wochen noch andere Länder dazu, aber das ist jetzt reine Spekulation.
Es gibt Ausnahmen. So dürfen alle Deutschen sowie in Deutschland lebende Ausländer weiter in die Bundesrepublik kommen. Für sie dürfen auch kommerzielle Flüge angeboten werden. Eine staatlich organisierte Rückholaktion mit Charterflügen der Regierung wie im Frühjahr soll es nicht geben. Auch Beförderungen aus dringend humanitären Gründen sind ausgenommen. Außerdem gilt der Einreisestopp nicht für Transitpassagiere sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Flugzeugen und Schiffen. Der Warenverkehr wird vorerst auch nicht eingeschränkt. Wie viele Flüge nun gestrichen werden müssen, ist noch völlig unklar. Allein Lufthansa bietet derzeit 55 Hin- und Rückflüge pro Woche in die betroffenen Länder an. Wegen der zahlreichen Ausnahmeregelungen dürften aber nicht alle gestrichen werden. Das Einreiseverbot wird an den Flughäfen natürlich kontrolliert, erklärte bereits gestern der Bundesinnenminister.
Die Kontrolle muss so sein, dass die Menschen damit rechnen müssen, in eine Kontrolle zu stoßen. Es muss schon eine ständige, dichte Kontrolle sein.
Lkw und Pkw zu kontrollieren ist dagegen sehr viel schwieriger. Hier setzt Seehofer auf die sogenannte Schleierfahndung, also auf verdachtsunabhängige Kontrollen durch die Bundespolizei.
Die, wenn sie richtig gemacht wird, genauso wirksam ist wie eine stationäre Kontrolle, allerdings ohne diese wahnsinnigen Verkehrsbehinderungen, dass von Passau bis Wien Staus stattfinden.
Das Ziel hat Bundesinnenminister Horst Seehofer klar definiert.
Wir müssen das Virus in den Griff bekommen und abwehren. Das ist die Aufgabe.
Der Einreisestopp gilt dann ab Sonntag auch für die Länder Lesotho und Swasiland.
Volker Schaffranke war das über den Einreisestopp ab morgen. Und um 23.31 Uhr kommen wir zu den aktuellen Kurzmeldungen des Tages. Im Kampf gegen die weiterhin hohen Corona-Zahlen setzt auch Frankreich auf Einreisesperren. Welche das genau sind, sagt Christiane Kess.
Reisende aus Ländern außerhalb der EU dürfen ab Sonntag nicht mehr nach Frankreich kommen. Genauso ist dann die Ausreise in diese Länder verboten, solange es keinen dringenden Grund gibt. Wer aus der EU die Grenze zu Frankreich überquert, braucht einen negativen PCR-Test. Ausnahmen gelten für Grenzpendler. Nachdem die Infektionszahlen im Land seit Jahresbeginn stetig steigen, war ein neuer Lockdown erwartet worden. Doch Premierminister Jean Castex erklärte überraschend am Abend: Anhand der Zahlen der letzten Tage glauben wir können uns noch eine Chance geben, den Lockdown zu vermeiden. Die Ausgangssperre, die in Frankreich zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens gilt, habe gewirkt, aber sie sei nicht ausreichend. Castex kündigte deshalb auch weitere Maßnahmen im Land selbst an. Geschäfte ab 20.000 Quadratmeter Fläche müssen ab Sonntag schließen, außer sie verkaufen Lebensmittel. Unternehmen und Behörden sollen wieder mehr auf Homeoffice setzen. Die Polizei wird die Maßnahmen gegen die Pandemie stärker überwachen. Zweimal hat Frankreich bereits einen Lockdown verhängt. Große Sorgen bereiten der Regierung im Moment die hoch ansteckenden Virusvarianten, die sich schnell ausbreiten. Einige Krankenhäuser kommen bereits an ihre Belastungsgrenzen. Andererseits soll weder die Wirtschaft noch die Psyche, vor allem junger Menschen, im Kampf gegen das Virus stärker belastet werden als nötig.
Die Opposition will weiter herausfinden, woran die Pkw-Maut von Verkehrsminister Andreas Scheuer gescheitert ist und darf nun Informationen über dessen E-Mail-Kommunikation einsehen. Nadine Lindner.
Vertreter von Grünen, Linken und FDP wollen aufklären, ob auch über die sogenannten MdB-Accounts Kommunikation mit Bezug zur Pkw-Maut abgewickelt wurde. Sie wollen die Logfiles, also Protokolldateien dieser Mailkonten, sehen. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass der Untersuchungsausschuss Beweise erheben muss, indem er den Bundestagspräsidenten um die Vorlage genau dieser Protokolldateien ersuchen muss. Aus Sicht der Opposition können diese Daten Auskunft darüber geben, wer mit wem wie oft über die Abgeordneten-E-Mails in puncto Maut kommuniziert hat. An Andreas Scheuer gibt es von Seiten der Opposition schon länger den Vorwurf, dass er nicht die komplette relevante Kommunikation zur Pkw-Maut-Affäre vorgelegt hat. Scheuer selbst bestreitet das. Der Ausschussvorsitzende Udo Schiefner von der SPD äußerte sich zurückhaltend, man werde den Beschluss des Bundesgerichtshofs gründlich auswerten und dann weitere Schritte beraten. Obwohl mit Andreas Scheuer am Donnerstag offiziell der letzte Zeuge gehört wurde, setzt sich die Aufklärungsarbeit des Maut-Untersuchungsausschusses fort. Der Ärger um die Pkw-Maut für den Minister schwelt also weiter.
Nach 10 Jahren Rechtsstreit steht nun fest, dass Shell Bauern in Nigeria entschädigen muss. Ludger Katzmierzak.
Seit 15 Jahren kämpft Chief Fidelis Oguro um sein Recht. Der gebrechliche alte Mann aus Nigeria hat 2005 seine Einnahmequelle verloren. Nach mehreren Lecks in den Ölpipelines von Shell waren hunderttausende Liter Öl in den Boden gesickert und hatten das Ackerland der Bauern verseucht. Was mich böse gemacht hat, ist, dass alles, mit dem ich mein Geld verdient habe, vernichtet worden ist. Meine Fischteiche und die Bäume, die mein Vater mir vererbt hat. Shell hatte bis zuletzt argumentiert, dass die Leitungen von kriminellen Banden angezapft worden seien. Sie hätten Öl ablaufen lassen, um es illegal zu raffinieren. Deshalb wurde der Konzern in anderer Instanz freigesprochen. Auch den Vorwurf der Bauern, das Unternehmen habe die Pipelines zu spät repariert, wiesen die Richter damals zurück. Das Den Haager Berufungsgericht hingegen kommt zu dem Schluss,
dass Shell Nigeria ansprachlich ist für die Schade als Gefolg von den Leckages.
Dass Shell Nigeria verantwortlich ist für die durch die Lecks verursachten Schäden. Shell Nigeria wird verurteilt, die Bauern zu entschädigen. Die Höhe dieser Entschädigung muss noch festgelegt werden. Und Shell Nigeria und dem Mutterkonzern Royal Dutch Shell wird auferlegt, die Leitungen mit einem Lecküberwachungssystem zu versehen, um Umweltschäden künftig möglichst zu vermeiden.
Sodass in der Zukunft Milieuschade kann werden beperkt.
Ein später juristischer Triumph für die vier Bauern aus dem Niger-Delta, die vor Gericht von niederländischen Umweltorganisationen unterstützt wurden. Wir weinen vor Glück, twitterte die Stiftung Milieu Defensi gleich nach der Urteilsverkündung. Nach 13 Prozessjahren haben wir gewonnen. Bis heute hat sich die Landschaft im Süden Nigerias nicht vollständig von den Ölschäden erholt. Das Trinkwasser ist teilweise immer noch verunreinigt. Vom Vorwurf, das verseuchte Gebiet nicht sorgfältig genug saniert zu haben, wurde Shell allerdings freigesprochen.
In China ist ein früherer Top-Banker wegen Korruption hingerichtet worden. Ruth Kirchner.
Das Todesurteil gegen den 58-jährigen Lai Xiaomin sei in der ostchinesischen Hafenstadt Tianjin vollstreckt worden, berichteten chinesische Staatsmedien. Der frühere Chef der staatlich kontrollierten Finanzholding Huarong war erst vor 3,5 Wochen von einem Gericht schuldig gesprochen worden, umgerechnet 3,2 Millionen Euro an öffentlichen Geldern veruntreut zu haben. Zusätzlich soll er 215 Millionen Euro an Bestechungsgeldern erhalten haben. Die Todesstrafe und die Hinrichtung sind selbst für chinesische Verhältnisse ungewöhnlich hart. Im Zuge der unter Staats- und Parteichef Xi Jinping initiierten Antikorruptionskampagne haben andere Personen, darunter hochrangige Beamte, Gefängnisstrafen erhalten. Todesurteile für Wirtschaftsverbrechen werden oft zunächst ausgesetzt und später in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Im Staatssender CCTV hieß es unter Berufung auf das oberste Gericht, das alle Todesurteile bestätigen muss, dass Lai Xiaomins Verbrechen besonders schwerwiegend gewesen seien. Nach Schätzungen von Menschenrechtsgruppen werden in China jedes Jahr tausende Menschen hingerichtet. Die offizielle Zahl gilt als Staatsgeheimnis.
Die Leipziger Buchmesse fällt wegen der Corona-Pandemie erneut aus. Ben Hennchen.
Ein weiterer Rückschlag für die Buchbranche. Die Leipziger Buchmesse 2021 wird in ihrer klassischen Form nicht stattfinden. Nach Informationen von MDR Kultur sollen trotzdem Lesungen in Leipzig oder digital stattfinden. Ein großes Lesefest wie Leipzig liest mit seinen tausenden Besuchern und Besucherinnen wird es aber nicht geben. Der Preis der Leipziger Buchmesse soll trotz allem vergeben werden. In welcher Form steht noch nicht fest. Das werde nach Pandemielage entschieden, so die Messe. Auf dem Messegelände selbst findet nichts statt, weder Fach- noch Besucher- oder angegliederte Manga-Messe. Die pandemische Entwicklung und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen und Reisebeschränkungen würden eine weitere Planung der Leipziger Buchmesse unmöglich machen, heißt es. Die Veranstalter hatten die Leipziger Buchmesse bereits frühzeitig vom März in den Mai verlegt, um eine Absage zu verhindern. Nun wird doch die Notbremse gezogen, erneut. Die Leipziger Buchmesse war 2020 eine der ersten Großveranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden ist. Normalerweise findet die Leipziger Buchmesse jedes Jahr im März statt. Zu der letzten regulären Ausgabe 2019 kamen 286.000 Besucher und Besucherinnen.
Und damit kommen wir jetzt zur Börse. Der Dow Jones steht bei 29.982 Punkten. Und warum das GameStop-Phänomen heute Gesprächsthema Nummer 1 war, sagt Konrad Busen.
Dass es Zocker gibt an der Börse, ist ja nicht neu. Dass aber Kleinanleger kräftig Kurse beeinflussen und damit großen Hedgefonds das Leben schwer machen, schon eher. Und dass dieses Zocken den Seriösen an der Börse Sorgen macht um den Zustand des Finanzsystems, das bekommt jetzt auch eine neue Qualität. Nicht nur US-Unternehmen wie GameStop sind ins Visier dieser Zocker geraten. In Deutschland auch der Batteriehersteller Varta oder das Biotech-Unternehmen Evotec. Und das ist erst der Anfang. Ereignisse wie diese Woche werden den Markt vermehrt umtreiben, meint Stefan Scharfetter von der Baader Bank.
Da kann man gucken, welche Unternehmen bewegen sich in welche Richtung, und zwar von einem auf den anderen Tag der Kurs sich verdoppelt oder halbiert. Da kann man dann von ausgehen, dass in den dementsprechenden Communities darüber gesprochen wird und man sich zusammengetan hat und dann dementsprechend die Kurse in die eine oder andere Richtung treibt. Das geht jetzt gerade erst los.
Bei Warta und Evotec haben die Zocker heute die Lust verloren. Sie haben die starken Kursgewinne der letzten Zeit zu Geld gemacht. Die Aktie von Warta verlor allein an diesem Freitag rund 19%, Evotec-Aktien rund 12%. Der DAX verliert 1,7% auf 13.433 Punkte. Mit der Allianz, der Deutschen Bank und der Münchner Rück waren die Finanzaktien die größeren DAX-Verlierer heute. Der Zustand des Finanzsystems macht Anlegern Sorge.
Hätte man das nicht sehen müssen? Hätte man es nicht verhindern müssen? Diese Fragen musste sich die Finanzaufsicht BaFin gefallen lassen, nämlich nachdem rauskam, dass Wirecard spektakuläre Luftbuchungen gemacht hatte und plötzlich pleite war. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, der auch Spitzenkandidat für die SPD ist, verteidigte die Behörde, die ihm unterstellt ist. Nun ist damit Schluss. Der BaFin-Chef Felix Hufeld geht und die Vizepräsidentin der BaFin auch. Theo Gers berichtet über eine Trennung auf Raten.
7 Monate hatte Finanzminister Olaf Scholz nach der Wirecard-Pleite an Felix Hufeld noch festgehalten. Nun hat der Chef der Finanzaufsicht BaFin die Rückendeckung verloren. Einvernehmlich kamen Scholz und Hufeld nach einem Gespräch zu dem Schluss, dass es auch personell einen Neustart bei der BaFin geben müsse. Einvernehmlich heißt, Hufeld ist zurückgetreten, aber der Minister hat ihn eben auch fallen gelassen. Einziger Grund dafür das krasse Versagen der Finanzaufsicht im Wirecard-Skandal. Der wird als Begründung in der knappen Mitteilung des Finanzministeriums genannt und es deckt sich mit der Einschätzung von Florian Tonka, der die FDP im Wirecard-Untersuchungsausschuss vertritt.
Die BaFin war eben nicht nur passiv dabei und hat zugeschaut, das wäre ja schon schlimm, sondern sie hat leider auch aktiv auf Seiten von Wirecard mitgespielt, hat Partei ergriffen und genau wegen dieser Rolle war klar, dass die BaFin eine Neuaufstellung braucht, durchgreifende Reformen und auch eine neue Spitze.
Genugtuung auch bei anderen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses. Fabio De Masi von den Linken wie Hans Michelbach von der CSU bezeichnen den Wechsel an der BaFin-Spitze als überfällig. Kai Gottschalk, AfD, reagiert auf Hufelds Rücktritt mit einem knappen »Nun ist er weg«. Und Lisa Paus von den Grünen erinnert daran, dass Hufeld sogar noch nach der Wirecard-Pleite zunächst daran festhielt, er würde alles genauso wieder machen. Blankes Entsetzen im Wirecard-Untersuchungsausschuss auch, als herauskam, dass zahlreiche BaFin-Mitarbeiter teilweise bis zuletzt mit Wirecard-Aktien gehandelt hatten. Über 500 Wertpapiergeschäfte von Mitarbeitern in teils sensiblen Bereichen konnte man identifizieren. Dennoch blieb Hufeld zunächst im Amt. Zu lange, meint Florian Tonka.
Olaf Scholz hat im Sommer die Entscheidung getroffen, bei mir in meinem Reich, im Reiche Scholz, zu dem die Finanzaufsicht BaFin gehört, da kann es keine Fehler geben, da darf es keine Fehler geben. Olaf Scholz hat gezaudert, er hat abgewartet, er hat politisch gezockt, er hat auch mehr an sein eigenes Schicksal gedacht als an den Finanzplatz. Und die Folgen, nämlich eine verschleppte Reform bei der BaFin, die müssen wir jetzt alle gemeinsam tragen. Und ich hoffe, dass sich das bald jetzt auch einrenkt und bessert.
Wie die Finanzaufsicht nun ohne Felix Hufeld umgebaut werden und mehr Biss bekommen soll, dazu will Olaf Scholz in der kommenden Woche Pläne vorlegen. Felix Hufeld ist dabei nicht der Einzige, den der Wirecard-Skandal sein Amt kostet. Am Abend bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium, dass auch dem Leiter der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS, Ralf Bose, gekündigt wurde. Diese Kündigung erfolgte bereits vor 2 Wochen. Bose hatte mit Wirecard-Aktien gehandelt, als seine Behörde gegen den Konzern bereits ermittelte.
Theo Gers berichtete. Erst ein Gutachten in Auftrag geben und es dann nicht veröffentlichen, das sieht nicht gut aus. Vor allem nicht, wenn es darin um Missbrauch von Kindern geht. Weil der Kölner Kardinal Wölki ein Gutachten unter Verschluss hält, wollen die Laien im Erzbistum nun nichts mehr mit ihm zu tun haben. Frank Piotrowski.
Die Gläubigen wollen mit der Bistumsleitung so lange nicht mehr über eine groß angelegte Gemeindereform sprechen, bis der Missbrauchsskandal im Erzbistum aufgeklärt ist. Sie werfen Kardinal Wölki vor, als moralische Instanz vollständig versagt zu haben. Volker Andres vom Diözesanrat.
Die Menschen im Erzbistum vertrauen der Bistumsleitung, ihrem Bischof nicht mehr und
haben Sorge um die Kirche, um die Zukunft der Kirche, in der sie gerne Mitglied sind. Aber mit dem, wie die Bistumsleitung agiert und wie Kardinal Wölki agiert, wird immer weiter Vertrauen zerstört, wird Arbeit in der Breite des Bistums zerstört und die Menschen haben einfach Sorge und werden aus der Kirche rausgetrieben.
Der 64-Jährige steht seit Monaten in der Kritik, weil er die Veröffentlichung eines Gutachtens einer Münchner Anwaltskanzlei untersagt, das sich mit den Fällen sexualisierter Gewalt in Deutschlands größtem Bistum befasst, weil sie methodische Fehler enthalte, so das Erzbistum. Unterstützung erhalten die protestierenden Laien in Köln auch vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, die eine Ausstrahlung der Kölner Vorgänge auf die gesamte katholische Kirche in Deutschland fürchten. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki äußerte sich heute nicht. Sein Weihbischof Ansgar Puff befürwortet es, dass die Gemeindereform und die Missbrauchsaufklärung voneinander getrennt werden. Er hat aber als Mitglied im Diözesanrat als einziger gegen die Forderung gestimmt, dass der Erzbischof die Weihbischöfe, der Generalvikar und weitere Mitglieder der Bistumsleitung persönliche Verantwortung jenseits juristischer Klärung übernehmen sollen.
Ich glaube, dass ich nichts verborgen habe, vertuscht habe, dass ich nicht irgendetwas weggesteckt habe, dass ich nach den Regeln gearbeitet habe. Aber, jetzt kommt das Aber, ich bin total froh, dass es nochmal extern angeguckt wird. Weil auch wenn ich jetzt subjektiv nach den paar Jahren meine, ich hätte das alles richtig gemacht, das kann sein, dass ich Fehler gemacht habe.
Damit meint der Weihbischof die neu vom Kölner Erzbistum in Auftrag gegebene Untersuchung durch eine Kölner Kanzlei. Ergebnisse werden laut Erzbistum am 18. März veröffentlicht. Viele Gläubige erwarten, dass sich spätestens dann auch entscheiden wird, ob Kardinal Wölki Erzbischof in Köln bleibt.
Frank Piotrowski berichtete. Wie darf man Menschen helfen, die nicht mehr leben wollen, zum Beispiel weil sie todkrank sind? Diese Frage stellt sich wieder mit neuer Dringlichkeit, seitdem das Bundesverfassungsgericht das Sterbehilfegesetz gekippt hat. Nun liegen konkrete Vorschläge für die Sterbehilfe vor. Gudula Geuter berichtet.
Mit gleich zwei Gesetzentwürfen bringen Abgeordnete des Bundestages jetzt Bewegung in die Debatte über den assistierten Suizid. Viele halten das für nötig, weil ein früherer Versuch, die Arbeit von Sterbehilfeorganisationen einzuschränken oder zu verbieten, vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert war. Vor fast einem Jahr hatten die Karlsruher Richter dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben hohen Rang eingeräumt. Das schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote anderer in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig hatten es die Richter dem Gesetzgeber ausdrücklich freigestellt, die Voraussetzungen und den Rahmen für die Suizidbeihilfe zu regeln. Das wollen Katrin Helling-Plahr, Karl Lauterbach und Petra Sitte. Die Abgeordneten von FDP, SPD und Linkspartei weisen dabei dem Staat die Aufgabe zu, den Rahmen für eine solche Hilfe selbst zu schaffen. Denn, so Helling-Plahr,
schließlich ist es ein Gebot der Menschlichkeit, Betroffene nicht auf unsichere oder schmerzhafte Methoden der Selbsttötung zu verweisen, wenn es Medikamente gibt, die ein humanes Sterben ermöglichen. Wir wollen deshalb die Möglichkeit zur ärztlichen Verschreibung von Medikamenten zum Zweck der Selbsttötung eröffnen. Dann aber, wenn wir mit der Verschreibungsmöglichkeit einen Weg zum Erhalt eines solchen Medikaments in ein staatlich geregeltes Verfahren einbetten, müssen wir auch besondere prozedurale Sicherungsmaßnahmen treffen.
Und das heißt, in einer verpflichtend vorgeschriebenen Beratung soll zuvor geklärt werden, ob der Sterbewillige wirklich eine selbstbestimmte Entscheidung fällt. Dazu muss er in der Lage sein, also in der Regel zum Beispiel nicht psychisch krank oder stark dement. Er darf nicht unter Druck von anderen stehen und muss informiert entscheiden. Das heißt, so Karl Lauterbach,
dann ist aus meiner Sicht die Aufgabe des Staates, die, dass Beratungsstellen zur Verfügung gestellt werden, die entsprechende Qualifikationen auch vorsehen und dass innerhalb dieser Beratung dann auch über die Möglichkeiten der Sterbehilfe aufgeklärt wird. Allerdings auch also über Alternativen, so zum Beispiel die Möglichkeiten der Palliativmedizin.
Der Unterschied zur jetzigen Lage mit den Angeboten von Sterbehilfenvereinen im In- und Ausland sei, so Petra Sitte,
man muss nicht irgendwo Mitglied eines Vereins werden oder Ähnliches. Man muss nicht ins Ausland fahren. Es ist nicht abhängig vom sozialen Status des Betroffenen oder der Betroffenen.
Die Verbotsdiskussion war vor 7 Jahren unter anderem aufgekommen, weil der frühere Hamburger Senator Roger Kusch eine Sterbehilfeorganisation ins Leben gerufen und dafür geworben hatte. Sein Verein Sterbehilfe kritisiert den Entwurf nun wegen des Beratungszwangs als unverhältnismäßig. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz dagegen, die Vereine wie den seinen ablehnt, kritisiert den Entwurf von der gegenteiligen Warte aus. Selbst staatlich legitimierte Beratungsstellen könnten nicht feststellen, ob ein Wille tatsächlich frei gebildet wurde, so Vorstand Eugen Brisch. Ein weiterer Antrag stammt von den grünen Rechtspolitikerinnen Renate Künast und Katja Keul. Sie wollen zwischen Todkranken und anderen Sterbewilligen unterscheiden. Im ersten Fall soll der Arzt eine zentrale Rolle bekommen. In jedem Fall sollen Sterbehilfevereine stärker reglementiert werden. Weitere Gruppenanträge werden voraussichtlich folgen. Der Zeitplan allerdings ist eng, wenn bis zur Wahl im September ein Gesetz verabschiedet sein soll.
Gudula Geuter berichtete. Weniger Atomwaffen. Dieses Ziel war jahrzehntelang in Verträgen festgehalten. Inzwischen sieht es relativ dünn aus, was solche Verträge angeht. Das letzte große bilaterale Abrüstungsabkommen ist der New START-Vertrag zwischen den USA und Russland. Den hat der russische Präsident heute um 5 Jahre verlängert. Die USA werden wohl nachziehen. Einen radikaleren Vertrag, den gibt es jetzt auch. Das ist das Atomwaffenverbot. Das haben 120 Staaten beschlossen. Aber Deutschland macht bei diesem Vertrag nicht mit. Ist das klug oder gefährlich? Darüber hat der Bundestag heute debattiert und Klaus Remme hat zugehört.
Als erster Redner der Debatte verwies Gregor Gysi, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion, auf inzwischen 122 Staaten, die den Vertrag über ein Atomwaffenverbot unterzeichnet haben. Selbst für einen NATO-Staat wie Deutschland sei es durchaus möglich, mit dabei zu sein, so Gysi aber.
Im Unterschied zu den 122 Staaten wollen sie unbedingt an der nuklearen Abschreckung festhalten. Das ist falsch, gefährlich und zerstört die Hoffnung dieser 122 Staaten.
Deutschland ist durch die sogenannte nukleare Teilhabe ein Pfeiler der atomaren Abschreckung in Europa. Deutsche Piloten würden im Ernstfall amerikanische Atomwaffen, die in Deutschland lagern, ins Zielgebiet fliegen. Gerade weil Deutschland mit 4 anderen NATO-Staaten nukleare Verantwortung übernehme, verhindere man die Stationierung in weiteren Ländern, so argumentierte der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Anstelle eines Vertrags von Nicht-Nuklearmächten sei es sinnvoller, sich auf Abrüstung im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags zu konzentrieren. Insgesamt kritisierte Kiesewetter:
Das führt zu einer der Lebenslügen der Linken, dass sie glauben, wenn wir auf nukleare Teilhabe verzichten, oder wenn die NATO-Staaten auf Nuklearstrategie verzichten, die Welt sicherer wird.
Wird sie nicht. Im Gegenteil, prophezeite Armin Paul Hampel, Außenpolitiker der AfD. Ein Rückblick auf den Kalten Krieg zeige, nukleare Abschreckung habe gewirkt, so Hampel.
Die Atombombe, so makaber es klingt, hat also den Frieden erhalten.
Gabriela Heinrich sprach als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die SPD. Die Sozialdemokraten waren als einzige Fraktion nicht klar pro oder kontra Verbotsvertrag einzuordnen. Die SPD-Linie lautet so:
Wir sollten den weiteren Vertragsprozess über einen Beobachterstatus aktiv begleiten und nach Kräften unterstützen. Wir sollten mithelfen, den Vertrag zu verbessern, damit er seine Wirkung entfalten kann. Und wir sollten auch bei unseren Verbündeten dafür werben, auch wenn im Moment keine Aussicht auf sofortigen Erfolg besteht.
So recht verstanden habe er den SPD-Standpunkt nicht, antwortete Bijan Jirsaray als außenpolitischer Sprecher für die FDP-Fraktion. Aber weite Teile der SPD seien ohnehin auf dem Weg Richtung Linkspartei, so der Liberale. Der Vertrag formuliere hehre Ziele, greife aber zu kurz.
Natürlich ist das oberste Ziel eine atomwaffenfreie Welt. Allerdings bringt uns der vorliegende Vertrag dieser Absicht nicht näher. Gerade autokratische Staaten wie Russland oder Diktaturen wie China, gerade von diesen Staaten zu erwarten, dass sie ihre nuklearen Fähigkeiten aufgeben, sobald andere voranschreiten, ist naiv und blauäugig, meine Damen und Herren.
Verglichen mit der SPD positionierte sich Katja Keul, die abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen, eindeutig. Ihre Partei wolle den Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland und eine Abkehr von der nuklearen Teilhabe.
Ein Atomkrieg ist rational nicht führbar und kann daher auch niemanden glaubhaft abschrecken.
Das waren Informationen von Klaus Remme. Jetzt gibt es die Presseschau von Michael Hesse.
In den Kommentaren geht es um Gesetzentwürfe zur Regelung der Suizidbeihilfe in Deutschland. Die Neue Osnabrücker Zeitung richtet den Blick auf den wichtigsten Begriff im Grundgesetz. Im Zentrum der Debatte steht ein Wert, der zum Fundament unserer Gesellschaft gehört: die Menschenwürde. Es sei Ausdruck von Selbstbestimmung, Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können, hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt. Seitdem reisen Ärzte durchs Land, um Menschen zu bescheinigen, dass ihre schwere Erkrankung ein nachvollziehbarer, ausreichender Grund für eine Selbsttötung ist. In diesem Zusammenhang braucht es Rechtssicherheit. Die Südwestpresse aus Ulm sieht es ähnlich. Der Bundestag muss Regeln finden. Er muss einerseits der individuellen Freiheit zum Recht verhelfen. Andererseits muss er den Einzelnen vor einem Rechtfertigungszwang schützen, wenn er mit schwerer Krankheit leben will. Und er muss Hürden errichten, damit aus einer persönlichen Krise keine unbedachte Kurzschlusstat wird. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf bietet eine Grundlage für eine breite öffentliche Diskussion. Er gibt den Abgeordneten die Chance, einen Weg zwischen persönlicher Freiheit und einem suizidfreundlichen Klima zu finden, befindet die Südwestpresse. Die Frankfurter Rundschau fragt: Braucht es eine Beratungspflicht, um festzustellen, ob ein Wille zum Sterben frei ist? Mit zwei Gesetzentwürfen ist die Debatte über diese Kernfrage eröffnet. Am Ende muss maßgebend sein, was Karlsruhe festgestellt hat. Niemand, der sein Grundrecht auf einen selbstbestimmten Tod wahrnehmen will, muss sich rechtfertigen. Themenwechsel. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt über den stockenden Start der Immunisierungskampagne gegen das Coronavirus in Deutschland. Wenn das Schlimmste in der Pandemie überstanden ist, wird man die Fehler dieser Wochen aufarbeiten müssen. Und man wird viele Versäumnisse finden. Eine ehrliche Bilanz ist notwendig, um politische Verantwortung zu verdeutlichen und um für die Zukunft zu lernen. Wahlloses Verbales aufeinander einschlagen hilft in der aktuellen Lage allerdings nicht weiter. Die Badische Zeitung aus Freiburg zeigt sich verunsichert. Ja, was denn nun? Ist der jetzt zugelassene Impfstoff von AstraZeneca gut und für alle Altersgruppen gleich geeignet oder nicht? Dass viele Bürger bei diesen Fragen verwirrt sind, ist kein Wunder. Ausgerechnet beim jetzigen einzigen Ausweg aus der Pandemie droht somit Vertrauen verloren zu gehen. Und der Reutlinger Generalanzeiger ist sich sicher, die Bilder der leeren Impfzentren in Deutschland wird man nicht so schnell vergessen. Sie sind das Symbol für das Scheitern der deutschen Impfstrategie.
Danke, Michael Hesse, für die Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Hier gibt es jetzt noch die National- und Europahymne zum Mitsummen. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.